Mir ist durch den Kopf gegangen, dass unser Lobpreis, unsere Anbetung ist nicht dazu da, um die Gegenwart Gottes hier hereinzubringen. Denn die Bibel sagt uns ganz klar, wo zwei oder drei zusammen sind, in meinem Namen, da bin ich unter ihnen. Also Lobpreis und Anbetung ist die Antwort auf die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes ist hier. Ja? Praise and worship is the response for his presence. Also, wenn es auf Deutsch. Lobpreis und Anbetung ist die Erwiderung, es ist unsere Erwiderung auf die Gegenwart Gottes. Denke nicht, dass wenn wir zusammenkommen, dass wir den Herrn, dass wir zuerst die Gegenwart des Herrn hier hereinbeten müssen. Wir kommen alle eigentlich und wir sollten mit der Gegenwart Gottes hereinkommen. Wo zwei oder drei zusammen sind in seinem Namen, ist er unter uns. Und wenn er unter uns ist, dann ist wohl oder übel, kein Übel, aber dann ist ganz sicher seine Gegenwart unter uns. Amen. Das einfach so für den Lobpreis. Ich habe das sehr genossen. Vielen Dank. Es ist einfach ja, erstaunlich. Der Lobpreis hier in dieser Gemeinde und er wird noch stärker und noch besser werden.
Amen.
Amen. Halleluja. Ich möchte euch ein bisschen was über die Psalmodie-Konferenz sagen. Das heißt eigentlich nur ein paar Sätze. Und dann sage ich euch, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, um euch weiterzugeben heute Morgen. Die Psalmodie-Konferenz. Für diejenigen, die nicht wissen, was Psalmodie ist eine Schule der Anbetung. Und der Gründer Tom Inglis hat diese Vision oder das Ganze im Jahr 1983 erhalten und hat in 1984 die erste Psalmodie-Schule eröffnet. Und das ist, es geht darin, dass der Herr sagte ihm klar und deutlich, Lobpreis und Anbetung ist nicht bloß eine Sonntagmorgenpflicht. Man kommt am Sonntagmorgen zusammen und dann singt man und preist ihn und dann geht man wieder nach Hause und lebt sein Leben so recht und schlecht. Sondern Gott hat ihm gezeigt, dass Lobpreis und Anbetung ein Lebensstil werden muss. Und wir haben unter uns ja schon einige Male seit Beginn Psalmodie-Schule durchgeführt, ist also nicht etwas für das Lobpreisteam bloß, sondern es ist etwas für jeden Einzelnen, der sich Christ nennt und der lernen möchte, tagtäglich in seiner Gegenwart zu leben. Und so ist diese Psalmodie-Schule eigentlich jetzt 25 Jahre alt und man hat das eigentlich auch gefeiert. Tom Inglis hat verschiedene neue Sachen noch dazu bekommen und es geht jetzt darum, dass das ganze Material neu auch auf DVD erhältlich sein wird und mit Handbuch und Arbeitsbuch und so weiter. Und das wird hoffentlich nächstes Jahr auch auf Deutsch erhältlich sein. Nun, wir haben ein Material auf Deutsch. Und wir werden mit diesem Material garantiert hier in Europa noch einmal so richtig einen Vorstoß machen. Die Vision von Psalmodie, die tragen wir auch schon, also meine Frau und ich oder unsere Familie, kann man sagen, seit 1989 ungefähr, tragen wir in unserem Herzen. Und ich habe so richtig, ja, die Vision wurde so richtig neu wieder entfacht. Ja, das auch Psalmodie selber hier in der Gemeinde zu lehren, was wir garantiert tun werden. Und jedes Mal, wenn wir Psalmodie gelehrt haben, wenn wir eine Psalmodie-Schule durchgezogen haben, die geht ungefähr so 14, 15 Wochen, 13 Lektionen, aber manchmal muss man die Lektionen ein bisschen auseinandernehmen, also 14, 15 Wochen mit Hausaufgaben selbstverständlich. Aber jedes Mal, wenn wir diese Schule durchgezogen haben, ist die geistliche Atmosphäre und einfach die Ebene, die geistliche Ebene ist gestiegen in der Gemeinde. Jedes Mal. Jedes Mal. Und das höre ich immer wieder, das höre ich von anderen Gemeinden. Da war eine Gemeinde aus Perth in Westen von Australien. Eine der größten Gemeinden überhaupt in Australien. Die haben, glaube ich, etwa 20.000 Mitglieder oder was auch immer. Das Lobpreisteam war da unter uns und die haben eine Pastorin. Und ich habe das nicht gewusst, ich bin nicht ein großer Tennis-Fan. Ich kenne den Roger Federer, ich kenne die Martina Hingis, kenne natürlich. Aber ich wusste nicht, dass diese Dame, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, müsste das im Internet nachschauen, ich glaube, Margret heißt sie mit Vornamen, war die größte Tennisspielerin aller Zeiten, glaube ich, mit 26 Grand Slam-Turniere gewonnen. Roger Federer hat ein bisschen weniger, einiges weniger. Und die leitet die größte Gemeinde in Australien. Also gewaltig, ja, gewaltig. Und was der Herr dort tut, und die machen auch Psalmodie, und es ist einfach gewaltig, was der Herr auch durch Psalmodie in Australien tut. Und kurz ein paar Daten, die ich euch auch so wiedergeben möchte, wie ich sie gehört habe. Tom Ingalls erzählte uns eigentlich auch ein bisschen den Werdegang von Lobpreis und Anbetung. Lobpreis und Anbetung, wir können das im ganzen Alten Testament, in der ganzen Bibel sehen und wir werden heute noch etwas darin entdecken oder gewisse Bibelverse anschauen. Lobpreis und Anbetung war immer wieder ein zentrales Thema in der Bibel. Immer wieder. Und ich werde an einem Sonntag werde ich mal über verschiedene Ebenen der Bewegungen reden, ja, der Anbetungsbewegungen. Aber nicht heute, ja, das ist ein anderes Thema. Aber ich möchte von der neutestamentlichen Kirchgeschichte mal ein paar Daten sagen, damit ihr wisst, was sich da so abgespielt hat. Also das Jahr 0 bis 100. Das ist das sogenannte apostolische Zeitalter oder Zeitperiode gewesen. Ja, das sind die Apostel gewesen, die haben Jesus gekannt, die waren mit Jesus gegangen und die haben Gemeinden gegründet und haben das Wort weiter verbreitet. Es waren Augenzeugen von Jesus Christus persönlich. Dann von 100 bis 200, also alles immer also nach Christus natürlich, da entstand die neutestamentliche Gemeinde. Vom 200 bis 500 kam die sogenannte antike Gemeinde, die Gemeinde des nicht Mittelalters, aber des eben noch vorher Alters, Antike, Ancient, was heißt das? Alt, genau, eben. Also, einfach die antike Gemeinde. Nach 500 ist es interessant zu sehen, dass die Anbetung in der Gemeinde aufgehört hat. Nach dem Jahr 500 liest man nicht mehr viel, dass die Menschen, die Christen, angebetet haben, so wie eben in den ersten 500 Jahren. Also Anbetung ging verloren. Natürlich, der ganze Katholizismus kam rein, die ganze Gemeinde oder Kirchenstrukturen haben sich da verändert. Aber es gab immer ein Überbleibsel, der Gott angebetet hat. Aber allgemein gesprochen ging eigentlich die Anbetung und der Lobpreis verloren nach den 500. Also nach dem Jahr 500. Dann kamen von 500 bis 1500 kam das dunkle Mittelalter, ja, wo eben praktisch kein Lobpreis mehr herrschte, keine Anbetung mehr herrschte und das dunkle Zeitalter, Mittelalter, wie das genannt wird. Dann im 16. Jahrhundert kam Martin Luther. Er lebte von 1483 bis 1546. Er bekam eine Offenbarung von Gott, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Das könnt ihr in Habakuk Kapitel 2, Vers 4 nachlesen, oder auch Paulus greift das wieder auf in Galater 3, Vers 11. Der Gerechte wird aus Glauben leben und nicht aus Werken. Also man kann machen, was man will, man kann sich seine Errettung nicht erkaufen. Ja, auch nicht mit Fegefeuer und auch nicht mit Ablass und so weiter und so fort. Es funktioniert nicht, ist nicht biblisch, ist nicht drin, das ist reine Geschäftssache. Also, er hatte die Erkenntnis und die Erkenntnis brachte Glauben und Glauben fing an zu singen. Es ist interessant, dass nach Martin Luther die Kirchenlieder entstanden. Da fingen die Schreiber oder die Leute an zu schreiben. Sie schrieben die Kirchenlieder, zum Teil wunderbare Lieder, zum Teil, ja, also alles auf der Palette von links nach rechts, ja. Aber es gibt Lieder, du großer Gott, wie groß bist du und so, also wirklich Lieder, die heute noch stark sind und die eigentlich die Zeiten überleben. Eben, und darum ist es interessant, auch hier zu sehen, dass die Leute, die anfingen zu glauben und erkannten, dass das Glauben etwas Zentrales ist, die fingen an zu singen. Die fingen an zu singen. Hier kam der Lobpreis und die Anbetung wieder zurück in die Gemeinde. Also wenn du singen willst, dann lies die Bibel. Lies die Bibel, glaube, was darin steht und fang an zu singen. Besinge, was du siehst. Ja? Das ist eigentlich das, was auch im Alten Testament die Priester gemacht haben. Die haben diese Psalmen, die wir lesen, die haben sie gesungen. Ja? Also, wenn du im Auto sitzt und deine holde Stimme niemand anders hört als du und der Herr, dann fang an zu singen, fang an die Psalmen zu singen. Ja? Oder in der Badewanne, unter der Dusche. Wenn du eine schöne Stimme hast, kannst du es natürlich auch sonst machen. Nicht nur unter der Dusche. Dann kam das 17. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert fing die Baptistenbewegung an. Hier auch wieder eine Erkenntnis. Und die Leute merkten, die Christen merkten, ja, Moment mal, die Säuglingstaufe ist ja gar nicht biblisch. Es geht hier um Erwachsenentaufe. Es geht hier um eine Glaubenstaufe. 18. und 19. Jahrhundert, die Heiligkeitsbewegung kam rein. Das sind die Methodisten, ja, die Wesleyaner, die einfach die Heiligkeit wieder hereinbrachten, zurück in die Gemeinde. Also man sieht hier, vom 16. Jahrhundert an, von Martin Luther, fing Gott wieder an, Erkenntnis und Offenbarungen zu geben über sein Wort. Nichts Neues steht, alles in der Bibel geschrieben, aber die Leute hatten die Erkenntnis, hatten eine Offenbarung und brachten es rein in die Gemeinde. Im 20. Jahrhundert, 1906, 1907, Azusa Street, die Pfingstbewegung, ja, kennt ihr vielleicht, habt ihr auch schon gehört. Das ist dann die Pfingstbewegung, die heute noch da ist. Dann geht es aber immer kürzer, es wird dann immer kürzer, 1950 herum fing die charismatische Bewegung an. In 1960, da fing man an, die Prediger, die Vorsteher einer Gemeinde, die man früher Prediger nannte, und ich kann mich sehr gut daran, an diese Zeiten erinnern, wo ich in der Gemeinde war, da hieß es nicht, das ist Pastor so und so, sondern das ist Prediger so und so. Ja, vielleicht habt ihr das auch schon gehört, aber heute eben sagt man diesen Vorstehern Pastoren, ja, Hirten, also Leiterschaft, das sind Pastoren. Und das kam so in den 60er Jahren, kam das wieder neu hinzu, pastoraler Dienst. Dann 1970, da kamen die Lehren, die Glaubensbewegung, ja, Kenneth Hagin und so weiter, die stark eben den Glauben wieder neu predigten und entfachten. Natürlich auch 1950 herum, charismatische Bewegung, da kamen auch die Heilungsveranstaltungen, Catherine Kuhlmann und so weiter, das war auch wieder dann sehr stark. Nun, 1980, da kam die prophetische und apostolischen Dienste hinzu. Bis zu 1980 hörte man kaum etwas von Aposteln und Propheten. Ja? Und selbst heute ist es zum Teil sehr schwierig. Man hat zwar viele Propheten, aber man hört sehr wenig, dass sich irgendjemand Prophet nennt. Aber es kam mindestens so in den 80er Jahren, kam das wieder neu in die Gemeinde rein, dass man Apostel hatte und dass man Propheten hatte. Und man merkte, dass Propheten sehr wichtige Leute sind, die etwas vom Herrn haben, so wie früher auch, und die die Gemeinde korrigieren oder auch in die richtige Richtung führen konnten. Dann 1984 fing die erste Psalmodie-Schule an, die Schule der Anbetung. Und ich habe da noch hingeschrieben, 1990, ja, 10 Jahre später, also von 1980 zu 1990, fing ungefähr da herum, fing die CMF an. Musste das reinschreiben. Ja. Das habe ich nicht gehört dort, ja, das ist von mir dazu getan. Einfach so, dass ihr ein bisschen seht, wie das in der Kirchengeschichte überhaupt geschehen ist, also wie der ganze Lobpreis und die Anbetung, Danksagung, die Dankbarkeit, die ging einfach verloren. Und der Teufel weiß ganz genau, wenn er das von dir rauben kann, dann hat er dein Leben in der Hand. Wenn du aufhörst zu danken und zu loben und zu preisen, dann hat der Teufel dein Leben in der Hand. Da kannst du ja oder nein sagen, es ist so. Es ist so. In dem Moment, wo wir aufhören zu singen, und das ist genau der Grund, warum der Teufel als erstes deine Stimme angreift, ja, wenn du krank bist und schwach bist, dann bringst du, komm noch raus über die Lippen. Ja, man kann kaum noch reden, man ist eigentlich froh, wenn man nicht mehr reden muss. Ja, Ruhe bitte, ich bin krank. Natürlich, ja, der Teufel sagt, bitte, nimm einen Schnuller und sei stille. Sag nichts. Natürlich nicht. Denn die Worte, die wir aussprechen, haben Kraft. Und wenn wir da lernen zu überwinden und auch in den dunkelsten Stunden einfach gegen diese finsteren Mächte ankämpfen und das Wort Gottes aussprechen, dann werden wir erkennen, dass wir Sieg bekommen über den Feind. Danksagung, Lobpreis, Anbetung. Nun, kommt mal mit mir zum Esra, Esra Kapitel 3. Ich möchte heute Morgen, ich habe das auf dem Herzen, ein bisschen wieder mal was über Danksagung zu sagen. Danksagung ist so wichtig, nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für unser persönliches Leben. Und wir sehen auch immer wieder im Alten und im Neuen Testament, wie wichtig Danksagung ist, was ich alles mit Danksagung erreichen kann. In Esra Kapitel 3 von Vers 10, kurz zur Vorgeschichte, das Volk ist in Gefangenschaft in Babylonien, das Volk Israel. Und ein Teil der Juden darf jetzt nach 70 Jahren zurückkehren. Und sie gehen nach Jerusalem, sie ziehen nach Israel, kommen nach Jerusalem und sind natürlich völlig zerstört, am Boden zerstört, wegen ihrer Stadt. Die Stadt ist zerstört, der Tempel ist zerstört, die Stadtmauern sind niedergerissen, zum Teil eingerissen. Aber Esra bekommt den Auftrag, den Tempel wieder aufzubauen. Esra, ein Schriftgelehrter. Er bekommt den Auftrag, den Tempel aufzubauen. Das kann er aber nicht alleine tun, ja, erstaunlich, sondern er braucht Leute dazu. Und es gibt natürlich unter den Zurückgekommenen, gibt es Leute, ältere Leute, Menschen, die den ersten Tempel gesehen haben. Und die wissen noch, wie das Ding ausgesehen hat. Das waren noch kleine Kinder, aber sie wussten, ja. Und die waren noch am meisten traurig, dass das Ganze am Boden zerstört wird oder war. Nun, Esra hat aber dann das Werk angefangen und in Vers 10 von Esra 3 lesen wir, so legten die Bauleute die Grundmauern zum Tempel des Herrn. Dabei ließ man die Priester in ihrer Amtskleidung antreten mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asafs, mit Zimbeln, den Herrn zu loben nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten einen Wechselgesang an mit Lob und Preis, mit Halal und Yada, dem Herrn, mit Lob und Preis dem Herrn. Was sagen sie? Denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig über Israel. Und das ganze Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen beim Lob des Herrn wegen der Grundsteinlegung zum Haus des Herrn. Hier haben wir, oder lesen wir, dass die Grundsteinlegung, das Fundament und Lobpreis oder Danksagung zusammengehen. Jedes Mal, und das sehen wir auch in der Kirchengeschichte, jedes Mal, wenn etwas Neues entdeckt wurde, eine neue Wahrheit wieder zum Leben entdeckt wurde oder zum Leben erwachte durch eine Offenbarung, wurde sie praktisch immer mit Danksagung gefeiert. Die Menschen lobten und priesen Gott. Und hier auch, die Grundsteinlegung des Tempels wurde mit Dankbarkeit, mit Lobpreis gefeiert. Es ist sehr interessant zu lesen, dass immer wieder in der Bibel Sachen, also das Volk Israel hat praktisch alles, was sie gemacht haben, mit Dankbarkeit gefeiert. Einfach Dankbarkeit. Denn eben, und das, was sie ausgedrückt haben, und ich meine, stellt euch vor, die Leute kommen aus der Gefangenschaft. Die Leute kommen aus der Gefangenschaft. Die einen hätten ja sagen können, was soll ich hier dankbar sein? Für diesen Rabbi-Staff, für diesen Schutt und Asche? Da soll ich dankbar sein? Und hier steht, er ist gut, sie jauchzten, er ist gut, denn seine Gnade währt ewig über Israel. Sie sahen nicht zurück in die Vergangenheit, sondern sie sahen in die Zukunft. Und sie sahen auch, dass der Herr sie aus der Gefangenschaft heraus befreit hatte. Sie waren dankbar für das, was sie heute, wo sie heute standen, um dass sie den Auftrag bekamen, den Tempel wieder aufzubauen. Wisst ihr, es ist sehr spannend, ich habe das gerade jetzt vorher gelesen, im Kapitel 3, Vers 3, da heißt es, sie errichteten den Altar auf seinen alten Fundamenten. Zuerst, was sie machten im Tempel überhaupt, bevor sie überhaupt den Grundstein legten zum Tempel, stellten sie den Altar wieder auf. Obwohl ein Teil von der Bevölkerung der Länder in Feindschaft mit ihnen lebte. Sie hatten nicht alle die Gunst von den Leuten rundherum, von den Nationen um sie herum, von den anderen, die auch da lebten. Ja, das war eine multikulturelle Zusammensetzung in Israel, weil das Land war leer, das war nicht mehr bevölkert. Und da lebten vermutlich Babylonier und weiß ich was darin. Da lebten alles, verschiedene Nationen. Und die waren überhaupt nicht gerade gut gesinnt den Juden gegenüber. Und auch heute ist es ja auch so. Ich meine, nicht jeder ist gut gesinnt den Christen gegenüber. Aber das heißt, die Christen dürfen sich nicht einschüchtern lassen. Nur weil irgendeiner eine Drohung ausspricht, da muss ich sagen, ja Moment, wer ist denn hier größer und stärker? Der die Drohung schnaubt oder sein Chef, der Teufel oder mein Chef, Jesus Christus? Mein Boss ist doch absolut, hat doch viel mehr Macht als der andere. Also muss ich mich nicht einschüchtern lassen. Ich lasse mich nicht einschüchtern, nur weil die an meinem Arbeitsplatz drohen und schnauben und mich lächerlich machen wollen. Naja, sollen sie. Sollen sie. Die wissen nicht, was sie, die wissen nicht, was sie haben. Und sie wissen auch nicht, was sie erwartet. Ich weiß aber, was ich habe. Und ich lasse mich nicht klein kriegen von anderen Menschen, die mich zurückhalten wollen oder aufhalten wollen, Gott zu loben und zu preisen. Esra, im Nehemia, das nächste Buch, Nehemia kommt nach Ezra, nach Jerusalem. Er hat den Auftrag, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Der Tempel ist jetzt gebaut, aber die Stadtmauer ist noch eingerissen und es gibt da verschiedene Risse drin. Die Feinde können raus und reingehen. Also, Nehemia bekommt den Auftrag, die Stadtmauer aufzubauen und er macht es auch. In Kapitel 12, Vers 31. Da heißt es, also ihr könnt da das ganze Kapitel lesen, wenn ihr wollt, aber nicht heute. Also nicht jetzt, meine ich. Heute schon, aber nicht jetzt. Kapitel 12, Vers 31. Und ich ließ die Obersten von Juda oben auf die Mauer steigen. Und ich stellte zwei große Dankchöre und Festzüge auf. Der eine zog nach rechts, oben auf der Mauer zum Aschentor hin. Und so weiter und so fort. Hinter ihnen weiß ich was. Also, bevor sie überhaupt die Mauer bauten, oder nein, hier geht es um die Einweihung der Mauer. Ja, da wird gelobt und gepriesen. Gelobt und gepriesen. Ich meine, das war keine Selbstverständlichkeit. Wir sehen auch im Vers 38, der zweite Dankchor zog zur entgegengesetzten Seite und ich hinter ihm her mit der anderen Hälfte der oberen des Volkes oben auf der Mauer über dem Ofenturm und bis an die breite Mauer. Das heißt, also der eine zog nach links und der andere zog nach rechts und irgendwo trafen sie sich dann wieder. Ja, die Mauer war ja geschlossen, sie war jetzt fertig. Und sie feierten das mit Lob und Dank, mit Lobgesang und Dankbarkeit. Sie stellten Dankchöre auf. Ja, und weißt du, ein Dankchor oder eine Danksagung macht den Teufel nervös. Das macht ihn nervös. Aber stört uns das? Nein, das soll uns nicht stören. Denn wir wissen, dass wenn der Teufel nervös ist, dann machen wir garantiert was Richtiges. Wenn der Teufel nicht nervös wird, dann musst du dich vielleicht mal fragen, mache ich alles richtig in meinem Leben? Aber wenn sobald man anfängt zu loben und zu preisen, danke Herr, und wir haben hier gesungen, danke für das, was du getan hast, danke für das, was du tust und danke für das, was du tun wirst. Das heißt aber nicht, dass alles, was in deinem Leben geschieht, und dass es von Gott kommt. Nur die guten Dinge kommen von Gott. Also wenn du einen Unfall hast, dann fang nicht an zu sagen oder irgendwie die Tasse fällt dir aus dem Schrank und geht kaputt. Oh, preis dem Herrn. Gott, du bist wirklich wunderbar. Du hast mir gleich die Tasse zerschlagen. Wollte sowieso eine neue kaufen. Ah, oder ein Unfall, ja? Brauch sowieso ein neues Auto. Nee. Gott ist nicht darin. Ja? Es gibt immer noch der Teufel, der kommt zu zerstören, zu rauben, zu stehlen, zu zerstören. Also, nur alles Gute kommt von oben, vom Vater des Lichts. Ja? Und das Schlechte, für das brauchst du Gott nicht zu danken. Für das Schlechte. Das kommt nicht von Gott. Gott will uns gute Gaben geben. Er ist ein guter Gott. Und wenn wir Schlechtes erfahren in unserem Leben, dann wissen wir, das ist der Teufel, das ist der Widersacher, das ist derjenige, der versucht, dich aus der Ruhe zu bringen, er versucht, dich zu berauben, er versucht, dich zu zerstören, es gefällt ihm nicht, du bist ihm zu lebendig für Jesus Christus. Es gefällt ihm nicht. Aber eben, das ist für uns auch gut zu wissen, denn wir wissen, wenn das geschieht, der Teufel ist nervös und ich mache irgendwas richtig. Also, ich gehe einfach drauf los. Wie? Mit Danksagung. Danke Herr für alles Gute, das du in meinem Leben tust. Danke Herr, dass ich aus dieser Situation rauskomme. Danke Herr, dass du mich bewahrst. Danke Herr. Ich meine, wir haben schon früher mal gehört, André hatte verschiedene heiße Situationen in seinem Leben, ja, die kamen alle nicht vom Herr, aber der Herr hat ihn bewahrt. Der Teufel versucht uns zu zerstören, aber der Herr bewahrt uns. Preis dem Herrn, Gott sei Dank.